Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness, meine lieben Leute. Ich bin Julia.
Ich bin Marlene und auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es war jetzt eine ganze Weile ruhig hier, aber wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht und dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, wir haben ja gesagt, dass wir am 22. Mai wiederkommen. Es hat nicht so gut geklappt. Wie ihr sehen könnt, wir haben 2 Wochen länger gebraucht. Aber das hat gute Gründe, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Es lief alles ein bisschen anders als geplant.
Ja, irgendwie war es dann doch echt kurz. Also wir dachten ja, ach, das ist ja massig Zeit. Oh mein Gott, was soll
ein
mit dieser ganzen
Monat,
Freizeit
mega lang
anfangen? Und dann waren wir da und waren so, okay, scheiße, wir schaffen es doch nicht.
Ja, aber ein Monat vergeht auch einfach so schnell. Wenn man das hört, denkt man sich erstmal so übelst lang.
Ja.
Aber dann denkst du dir, cool, schon wieder vorbei.
Ja, ist halt echt so. Warte mal, wann haben wir müssen ja vor über einem Monat das letzte Mal hier so zusammen aufgenommen haben.
Warte, ja.
Also das muss ja Ende April oder so gewesen sein. Und heute haben wir den 2. Juni.
Ja, crazy.
Oh, wow. Aber fühlt sich eigentlich an wie immer.
Ja, das stimmt. Hat sich nicht viel verändert.
Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, was ging denn bei uns so ab eigentlich? Also bei mir irgendwie eine ganze Menge und bei Marlene auch immer eine Menge, aber auch immer, bei dir ging eigentlich auch mega viel ab. Du warst nämlich überall in der Weltgeschichte unterwegs.
Und das habe ich schon wieder vergessen, tatsächlich.
Ja.
Ja, keine lebensverändernden Sachen wie bei dir, aber trotzdem war einiges los.
Hast du Lust zu erzählen?
Natürlich das ganz normale Leben aus Arbeit, soziales Leben. Und dann war ich seit langem mal wieder im Urlaub mit Freundinnen am Gardasee. Wir waren zu viert. Und es war einfach so unfassbar schön. Und alle werden sich jetzt denken, cool, Gardasee, richtiger Geheimtipp. Aber ich war tatsächlich einfach noch nie da. Was einfach krass ist, weil ungefähr jeder andere Mensch schon da war. Und aus einem sehr guten Grund, weil es einfach richtig, richtig schön da ist. Und mich hat das einfach so überrascht und beeindruckt, dass die Berge quasi direkt an dem See sind. Und das ist einfach so beeindruckend. Ja, ich war sehr überrascht, aber ich habe die Zeit sehr genossen. Wir hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es hat zwar die ganze Zeit geregnet, aber das hat sich...
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Wusstest du nicht? Doch, es hat die ganze Zeit geregnet. Und also als wir angereist sind, war noch einigermaßen gutes Wetter, aber wir waren erst abends da. Dann die ganzen Tage hat es geregnet. Und als wir abgereist sind, hatte es 26 Grad und die Sonne hat gescheint. Und wir dachten uns so, cool.
Ja, das ist so typisch, oder nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. So gehört sich ein richtiger Urlaub.
Richtig. Aber es war trotzdem, trotz dem nicht so schönen Wetter, richtig, richtig schön. Wir hatten sehr viel Spaß, wie gesagt. Und ich werde auf jeden Fall noch öfter dahin fahren, weil es, wie gesagt, einfach so schön ist. Und dann, als ich wiedergekommen bin, ging es quasi am nächsten Tag direkt in die Türkei, weil ich mit der Arbeit dahin geflogen bin für eine Veranstaltung. Und ich war auch zum ersten Mal in der Türkei, also das erste Mal gehabt einfach. Aber auch da war ich sehr beeindruckt, weil für mich war Türkei immer so Klischee, All-Inclusive-Urlaub, alle chillen im Hotel die ganze Zeit. Aber es war einfach richtig, richtig schön da. Und ja, auch da werde ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Und da hatten wir aber tatsächlich schönes Wetter. Also da war es warm und die Sonne hat geschienen. Und es war sehr aufregend.
Ja, also siehst du, ich finde, du warst schon viel... Du warst ein kleines Reisegirl.
Ja, das stimmt allerdings. Vor allem, weil ich halt auch so lange davor einfach nicht mehr weg war. Und dann einfach so 2 Mal direkt hintereinander.
Ja, sehr schön. Nee, war schon
tat auch gut
und aufregend, was du da so erzählt hast. Aber wie gesagt, dass es am Gardasee so geregnet hat, das hatte ich einfach, hat es auch nicht erzählt, aber ich habe auch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, scheinbar hattet ihr trotzdem Spaß, von daher.
Ja, voll.
Es ist ja tatsächlich so ein großes Problem.
Wir haben uns die Laune nicht vermieden
auch mal
lassen.
Weg.
Ja, das war halt richtig wichtig und das tat auch richtig gut für mich, weil ich halt so lange nicht mehr im Urlaub war und auch einfach, also so in einem anderen Land im Urlaub, es war richtig schön.
Ja, super.
Ja, und bei dir so?
Genau, bei mir. Ich habe in der Zwischenzeit in Hamburg eine Wohnung gefunden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich sie mir schon angeguckt oder kurz danach oder so.
Du hast auf jeden Fall von der Wohnungsbesichtigung erzählt noch. Ich weiß leider nicht mehr, ob es für die Wohnung war. Ich glaube tatsächlich nicht.
Ich glaube,
du hast
nicht.
Auf jeden Fall von der Wohnungsbesichtigung erzählt.
Ja, ich glaube, das war die andere davor. Weil, also Leute, wenn eine Stadt mich haben will, dann ist das, glaube ich, Hamburg. Weil es war, glaube ich, noch nie für eine Person so einfach, in eine andere Stadt zu ziehen und in eine Stadt wie Hamburg zu ziehen. Ich habe den Job habe ich ja jetzt schon ein paar Monate. Also den habe ich noch nicht, aber den habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe ihn ja sicher. Und das war tatsächlich nur meine zweite Wohnungsbesichtigung und die einzige Wohnung, auf die ich mich offiziell so richtig beworben habe.
Das
und die habe
so
ich einfach
krass
bekommen.
Einfach.
Also, da ist, ich kann es auch immer noch nicht fassen. Am Sonntag, also am 5. heute ist ja der zweite. Ja, am 5. Nee, am 4. Am 4. ist der Umzug. Einfach übermorgen. Oh mein Gott.
Ich freue mich richtig doll.
Ja, wobei Marleen mir auch hilft und Sapsa auch, die ja auch schon mal im Podcast war, die beiden erbarmen sich, den weiten Weg von der einen Seite von Hamburg zur anderen Seite nach Hamburg zu kommen.
Ist echt so. Ich habe mich einfach richtig gefreut, dass Jose nach Hamburg kommt und wir dann endlich mal wieder in einer Stadt sind. Und dann ist es einfach so ein Weg von einer Stunde.
Ist halt echt so. Aber hey, ich habe es gesagt. Ich habe es vor Anfang gesagt, dass ich weit weg von euch sein werde.
Ja,
weil ihr seid, beide seid ja auf einer recht ähnlichen Ecke. Naja, aber ich liebe die Wohnung. Ich bin so happy. Ich kann es einfach überhaupt nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Wirklich. Manchmal, also ich freue mich so doll darüber, manchmal kann ich nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt bin. Und ich habe ja ein Video von der Wohnung gemacht, als die Wohnungsübergabe war, das hast du ja auch bekommen.
Mhm.
Und ich gucke mir ungelogen dieses Video locker 10-mal am Tag an, weil ich es nicht fassen kann. Und weil ich die Wohnung auch so vermisse, ich möchte so gern da sein und ich bin so aufgeregt, sie einzurichten und da zu sein und zu leben und so. Und ja, übermorgen ist es einfach soweit und ich kann es noch nicht wirklich fassen, um ehrlich
zu sein. Ja, das glaube ich. Deine Wohnung ist halt auch echt schön. Also ich kann mir vorstellen, dass du da kaum erwarten kannst, reinzuziehen. Vor allem, wenn man das schon hat, aber man kann auch nicht rein, dann ist man immer so ungeduldig einfach. Aber richtig, richtig gut. Und es ist echt so, wie du schon gesagt hast, es hat sich alles einfach so krass gefügt.
Mhm.
Das ist richtig gut einfach.
Ja, ich finde es auch echt unglaublich. Ja, also ich bin gespannt, was in Hamburg auf mich zukommen wird. Was die Stadt sonst noch so in petto für mich hat. Aber ich freue mich einfach auf ein neues Abenteuer.
Mhm.
Ich bin richtig bereit dafür, was ist, so wieder komplett Neues zu starten. Und ich sage mir so, es gibt ja Leute, die das ja nie machen. Die bleiben ja ihr ganzes Leben so an einem Ort und so. Aber scheinbar, ich habe jetzt schon so häufig ein neues Leben begonnen in einer neuen Stadt. Und so häufig irgendwie was Neues gemacht. Das irgendwie, was das angeht, bin ich irgendwie gar nicht aufgeregt. Weil ich denke mir so, es wird schon.
Vor allem, wir haben das ja auch schon ein paar Mal durch, weißt du, dann ist man, geht man da auch nochmal anders ran, weil man halt weiß, irgendwie wird es dann doch alles und irgendwie findet man einen Anschluss und lebt sich ein und so.
Ist so. Also, ja. Und dann bin ich ja jetzt auch immer noch dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Das hat sich leider nicht verändert. aber wenn alles gut geht, gebe ich die in einem Monat ab. Das heißt, ich habe momentan Masterarbeit, Umzug und dann beginne ich am 5.6. auch noch meinen neuen Job, aber erst in Teilzeit, während ich die Masterarbeit noch schreibe. Also ich habe mir während meiner Masterarbeit erstmal richtig viel nochmal auf den Zettel geschrieben. Ich so, Masterarbeit nur schreiben, das ist doch lame,
langweilig,
sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Mach doch alles gleichzeitig, Jose, was soll das?
Echt so, ein bisschen Aufregung im Leben braucht man.
Ist echt so, also wenn man mal überlegt, wie langweilig unser beider Leben letztes Jahr war. Also
ist
so,
echt so.
So. Ich meine, bei mir ist auch viel passiert, aber es war irgendwie so, gerade zum Ende des Jahres waren wir so lost irgendwie und wussten überhaupt nicht, wohin mit uns und wie das alles so weitergehen soll und waren so einfach abgefuckt davon, dass wir irgendwie so gar nichts zu tun hatten und was ja natürlich auch sehr privilegiert ist, aber jetzt auf einmal so bam in your face, du arbeitest Vollzeit, ich arbeite bald Vollzeit und da hab ich auch irgendwann ein richtiges erwachsenes Leben, so wie alle anderen meiner Freunde.
Ja, ich finde, das ist schon ein großer Schritt, so vom Studium in den Job auch. Und dann noch ein Umzug, neue Stadt. Schon crazy. Sehr aufregend.
Du hast ja auch eine Weile gebraucht, dich da so einzugrooven, ne? Bestimmt 3 Monate oder so hat es ja bei dir auch, ne?
Ja, weil es war halt einfach so eine krasse Umstellung.
Ja.
Dann das erste Mal richtig arbeiten. Also, ich habe es auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, ich unterschätze es auch noch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Aber wer weiß, vielleicht ist es dann auch wieder so easy. Vollzeitjob reicht mir nicht.
I doubt it. Ich glaube nicht, dass es so weit wird. Ja, wir werden es sehen, wir werden sehen. Wir haben auch noch den Podcast.
Ja.
Nee, aber Leute, wir haben ja jetzt heute direkt wieder einen kleinen Gaumenschmaus für die Ohren. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe es jetzt einfach so gesagt. Und zwar kommen wir direkt mit einem Interview um die Ecke.
Einem richtig coolen.
Einem richtig coolen Interview, wie immer. Wir haben nur coole Interviews. Aber es ist mal ein ganz neues Thema.
Es ist auch einfach mal eine völlig neue Perspektive auf das Thema Wellness, weil, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, würde es um Finanzen gehen. Und erst denkt man sich so, okay, was hat das jetzt mit Wellness und Wohlbefinden zu tun? Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, und Alberta erzählt auch ein bisschen was darüber in der Folge, hat es einfach voll viel damit zu tun, weil Finanzen sind einfach so ein wichtiges Thema. Das sichert unsere Lebensgrundlage quasi. Und wenn wir wissen, dass dafür gesorgt ist, gibt uns das schon mal so eine innere Ruhe und kann uns viel Druck nehmen.
Absolut. Du hast ja schon gesagt, die liebe Alberta war bei uns. Und Alberta hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ihr Ziel ist, mit 35 finanziell komplett unabhängig zu sein. Also, let's go, girl. Sie spricht eigentlich vor allem auf ihrem Instagram-Kanal über das Thema Vermögensaufbau, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Und bei uns im Podcast erzählt sie über ihre Geschichte, wie sie damit angefangen hat, in ETFs dann irgendwann auch zu investieren. Und sie hat sogar auch schon Immobilien gekauft. Sie ist 21, Leute, also was geht.
Sie spricht
über finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit und was es für sie bedeutet. Und dass es vor allem für sie bedeutet, das Leben zu genießen. Also sie legt da ganz doll den Fokus drauf, dass sie sagt, ey, ich verzichte nicht, sondern gerade dadurch, dass ich mein Geld, dass ich ein Budget habe, dass ich gucke, wo geht mein Geld hin, dass ich mir meine Ausgaben und Einnahmen komplett genau angucke. Gerade dadurch kann ich mein Leben genießen und habe das Gefühl, dass ich viel, viel freier bin mit meinen Finanzen. Mhm. Und sie erzählt darüber, wie man ein Budget machen kann, wie man in ETFs investieren kann. Sogar ein bisschen darüber, aber da war ich dann auch voll neugierig war, wie man in Immobilien investieren kann, für die ganz hartgesottenen unter uns. Und erzählt einfach so ein bisschen ihre Geschichte und wie das alles so für sie funktioniert hat. Sehr spannend, finde ich.
Ja, es ist auch eine sehr inspirierende Folge für mich gewesen. Und es ist einerseits so eine richtig gute Folge für Grundlagen, wenn man irgendwie noch gar keine Ahnung von dem Thema hat. Aber auch wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, kann man, glaube ich, auch noch voll viel lernen. Also es ist so eine richtig gute Mischung irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo viele so ein bisschen eine Abneigung gegen haben oder sich nicht so richtig mit beschäftigen wollen. So ging es mir auf jeden Fall auch sehr, sehr lange. Aber sie redet auf so eine coole Art und also erklärt das auch so einfach, dass es eigentlich für jeden verständlich ist und dass man auch Lust drauf bekommt. Weil, wie du schon gesagt hast, es geht halt nicht um Verzicht oder um irgendwas, was einen so einschränkt, sondern eigentlich geht es halt um das komplette Gegenteil. Und dass man einfach mit diesem Aspekt des Lebens so vertraut ist und weiß, okay, dafür ist gesorgt. Genau, also eine richtig, richtig coole Folge für all unsere Finanzgirlies und die, die es noch werden wollen.
Ja, genau. Also würden wir einfach sagen, viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß.
Okay, Alberta, möchtest du uns gerne mal was von dir erzählen? Wer bist du? Was machst du so? Und wie bist du zu dem Thema gekommen, über das du so sprichst?
Ich bin Alberta, bin 28, komme aus Düsseldorf. Ich wohne und arbeite hier als Unternehmensberaterin. Und betreibe noch nebenbei den Account Wealthy and Connected, wo ich so ein bisschen meinen Weg in, ich sag mal, die finanzielle Unabhängigkeit teile und auch so Tipps und Tricks zum Vermögensaufbau. Und wie ich zu dem Thema gekommen bin, da muss ich eigentlich mal so ein bisschen weit ausholen. Das fing irgendwie so bei mir an im Auslandssemester in den USA. Da ist das Thema nochmal so ein bisschen breit getretener als bei uns hier. Also mittlerweile ist es in Deutschland tatsächlich auch schon kann man viel dazu lesen und sich auch gut informieren. Aber damals war das halt in den USA halt so voll das Thema. Und da hatte ich ein Buch gelesen, wo es um eine wirklich, ich sag mal, relativ normale Person ging, die einen normalen Job bei McDonald's irgendwie hatte. Und die Person hatte einen recht bewussten Lebensstil, was halt die Ausgaben anging, und hat dann halt alles, was quasi gespart wurde, investiert und konnte sich so innerhalb von wenigen Jahren ein richtig gutes Vermögen aufbauen und halt irgendwie Millionär werden. Und da war es für mich das erste Mal so klar, okay, krass, sowas funktioniert auch echt für irgendwie einen Otto-Normalverbraucher, ohne dass man irgendwie die neueste Idee à la Mark Zuckerberg haben muss. Und da dachte ich, okay, das möchte ich auch. Und dann fing ich halt so an, mich mehr und mehr darüber zu informieren.
Okay, wie heißt das Buch?
Flipping Burgers to Flipping Millions. So richtig Ami-Titel, aber ja.
Das stimmt.
Klingt vielversprechend.
Also es ist auch nicht so das klassische Buch, was jeder irgendwie nennt. Also jeder kennt eben Rich Dad, Poor Dad und Co. Das hatte ich auch gelesen, auch eine super Inspiration. Aber das war so das Buch, was ich gelesen habe, was mir so richtig diesen Aha-Moment gegeben hat. Also da ging es auch nicht darum, dass man irgendwie ein eigenes Business starten muss und Co., so wie das in vielen Büchern irgendwie breitgetreten wird, sondern einfach, hey, ich habe einen ganz normalen Job und ich sorge dafür, dass am Ende des Monats etwas übrig bleibt. Das, was übrig bleibt, investiere ich. Und dann war halt irgendwann diese Million halt da, ne? Und das fand ich halt super inspirierend.
Und dann, wie hast du dann angefangen? Wie ging es denn weiter?
Genau, und dann habe ich ganz viel angefangen, auch so zu konsumieren. Habe so recherchiert, okay, was gibt es zu dem Thema? Habe mir damals wirklich sehr viele YouTube-Videos angesehen. Und der erste Schritt war dann tatsächlich, okay, ich muss schauen, dass am Ende des Monats halt auch ein bisschen was von meinem Geld übrig bleibt. Also dieses, nicht einfach alles, was reinkommt, halt wirklich auszugeben. Habe dann tatsächlich im Studium schon angefangen, so zu budgetieren, teilweise aufgeschrieben, wo mein Geld überhaupt hinfließt. Mir hat das auch super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da wurde mir halt auch erstmalig klar, also ich hatte im Studium, habe ich gekellnert und habe ganz normal halt Gehalt bekommen, aber eigentlich auch super, super viel Trinkgeld. Also da bin ich teilweise an einem Abend mit 80 Euro Trinkgeld nach Hause gegangen und dieses Geld war aber nie da. Und ich habe mich halt echt gefragt, wo ist denn dieses Geld hingeflossen? Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich auf einmal gemerkt, ach krass, wie viel Geld ich eigentlich sparen konnte, und konnte halt so im Studium teilweise schon monatlich irgendwie 300 Euro zur Seite legen, was halt schon gut Geld ist, weil ich dann anfing zu sagen, okay, ganz ehrlich, dieses Trinkgeld ist ja eigentlich nur on top. Das kommt dann einfach jetzt komplett immer zur Seite. Und so fing es halt wirklich an. Also ich habe nicht direkt angefangen zu investieren, sondern wirklich angefangen zu gucken, wie kann ich mit meinem Geld am besten haushalten.
Sehr cool.
Also ich muss sagen, ich habe auch vor, ich glaube jetzt 2 oder 3 Jahren angefangen, mir so einen Budgetplan zu machen. Schön bei Excel, alles erstmal aufgeschrieben. Also ich habe mich auch schon viel damit auseinandergesetzt. Und ich mache das bis heute, dass ich alle meine Ausgaben in diese Excel-Tabelle eintrage und alle meine Einnahmen. Und ich liebe das auch. Also was du eben meintest, dass es Spaß bringt. Ich finde, das bringt so viel Spaß. Ja. Ich liebe das einfach immer zu gucken, wo kann ich noch, und hier noch ein bisschen, und da kann ich noch ein bisschen was sparen. Und es ist natürlich auch mega interessant, einfach zu wissen, also, wofür gebe ich eigentlich ganz mein Geld aus? Und man ist auch erstmal so ein bisschen erschrocken. So,
absolut, ja.
Ja, man hat dann irgendwie doch so kleine Ausgaben, die man auch gar nicht so im Kopf hat manchmal. Aber wenn man das wirklich aufschreibt und dann am Ende des Monats nochmal schaut, dann kommt da echt manchmal einiges zusammen. Das ist manchmal auch ein bisschen erschreckend,
Ja, absolut. Und dann hast du angefangen, das einfach erstmal zu sparen, also quasi aufs Sparbuch sozusagen zu verschieben.
Genau, also ich habe dann einfach ganz normal angefangen zu sparen auf irgendeinem Konto, war jetzt nicht mal unbedingt Sparbuch. Denn wie gesagt, damals habe ich noch ganz, ganz viel amerikanische Literatur konsumiert und habe es immer noch nicht verstanden gehabt, wie funktioniert das denn jetzt so richtig mit dem Investieren, weil die haben in deren Büchern immer darüber gesprochen, irgendwie, ja, dann schiebst du das alles irgendwie in deinen 401k. Ich dachte mir, 401k, was ist das? Das haben sie hier gar nicht und Co. Deshalb bin ich halt wirklich lange nicht zum Investieren gekommen und habe halt wirklich versucht, okay, wie kann irgendwie mehr Geld übrig bleiben? Kann ich irgendwie noch andere Jobs machen und Co.? Und das ist natürlich, also das ist definitiv gut, aber das bringt ja, sage ich mal, nicht diesen Wohlstand. Und dann, also diese Phase, wo ich so viel gespart hat, ging bestimmt so, ich sag nochmal so 2 Jahre oder so. Es war auch immer gut, weil ich dann halt gerade so für spontane Ausgaben oder so schon immer recht eigenständig war. Also ich konnte dann viele Dinge selbst finanzieren. Auch als ich dann noch mein Auslandssemester machen wollte, konnte ich den Großteil meiner Studiengebühren auch selbst zahlen. Das war schon ganz, ganz cool. Und das ist halt für mich auch schon so ein Punkt, hey, von finanzieller Freiheit, wenn man einfach nicht auf andere angewiesen war. Und dann aber so 2019 war dann irgendwann dieser Punkt, wo ich mir dachte, boah, nee, jetzt musst du irgendwie schauen, dass du auch mal das Geld investiert bekommst. Und habe dann wirklich angefangen, extrem viel einfach in Deutschland auch zu recherchieren. Dann kam irgendwie das Thema ETF, habe ich irgendwo aufgegriffen. Bin dann erstmal zu einem Finanzberater gegangen, war aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Genau, und dann habe ich aber wirklich einfach YouTube-Videos geschaut, ganz viele Bücher gelesen, um dann auch wirklich selbst zu starten.
Okay, du bist also so richtig offiziell zum Finanzberater gegangen. Das finde ich irgendwie voll den erwachsenen Move.
Ja.
Zu so einer Person zu gehen. Aber da hast du dich nicht so, das war nicht so das Richtige für dich?
Ich hatte da schon die ganze Zeit so ein Gefühl, weil, wie gesagt, man hat auch viel so vorher schon konsumiert gehabt und Co. Und ich bin hingegangen, habe gesagt, hey, ich möchte in ETFs investieren. Bin rausgegangen und hatte irgendwie eine Rentenversicherung und ich irgendwie wusste ich, man sitzt ja da und ist relativ jung, man versteht eh nichts, was diese Person sagt und nickt einfach. Ja. Und ich dachte mir so, eigentlich will ich ja nur in ETFs investieren. Und irgendwo waren auch in diesem Versicherungsmantel und Co. waren da, glaube ich, auch irgendwelche ETFs drin. So hat er mir das zumindest verkauft. Aber es hat sich die ganze Zeit nicht richtig angefühlt. Und das lief dann auch erst mal ein bisschen. Und dann habe ich das irgendwann einfach pausiert. Und als ich das pausiert habe, kam auch super viel Druck von diesem Berater. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon fishy. Mhm. Habe das dann irgendwann einfach gekündigt und dann dieses Geld, ich habe ein bisschen Geld natürlich dadurch dann auch verloren gehabt, habe aber dann gesagt, komm, jetzt machst du es selbst und so, dass du es auch wirklich verstehst. Ich habe dann angefangen, nur wirklich in Dinge zu investieren, die ich auch wirklich selbst verstehe. Genau, und dann wurde es halt ganz schnell, ja, ETFs.
Und kannst du mal unseren HörerInnen erklären, warum ETFs? Mhm. Warum nicht Aktien oder was auch immer?
Ja, also man, ETFs darf man sich ja so vorstellen wie, ich sag mal, ein Bündel Blumenstrauß voller unterschiedlicher Aktien. Also sprich, theoretisch investiere ich ja in Aktien. Das Tolle bei ETFs ist aber, dass du ja nicht nur in eine spezifische Aktie investierst. Zum Beispiel, ich hätte jetzt, ich kann meine Aktie, sage ich mal, mein Geld in eine Adidas-Aktie investieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro zur Verfügung habe, dann muss ich aber auch irgendwie darauf wetten, dass Adidas irgendwie immer super erfolgreich bleibt. Und das ist halt so ein bisschen das Risiko, was man mit ETFs ein wenig umgehen kann, weil man dann sagt, hey, ich habe irgendwie einen ganzen Topf voller Aktien, wo irgendwie Adidas drin ist, wo irgendwie Pharmaunternehmen drin sind, wo, ich weiß nicht, Automobilzulieferer drin sind. Sprich, wenn wir dann so eine Phase haben, wie jetzt zum Beispiel Corona und ich sage jetzt mal, die Adidas-Aktie schmiert ab oder auch so Automobilzulieferer, dann habe ich da aber zum Beispiel Pharmaunternehmen, die dann gerade durch die Decke gehen und habe so halt immer eine Balance drin. Wenn ich jetzt aber irgendwie mein Ei, also alle meine Eier nur in einen Korb lege, also in die Adidas-Aktie, ja, ist es halt ein bisschen schwierig in schwierigen Situationen. Deshalb war für mich ganz schnell klar, hey, ich mache einfach ETFs, da muss ich mich nicht irgendwie drum kümmern, ich muss es einmal verstehen und einmal wissen, dass ich in etwas Solides rein investiere, am besten so breit wie möglich und da kann ich dann mein Geld reinlegen monatlich und muss keine Unternehmenswerte mir irgendwie noch ansehen und tracken und Co. Und das fand ich eigentlich eine ganz angenehme Option, ja.
Mhm. Und benutzt du dafür irgendwie eine Plattform oder was machst du, wie machst du das?
Um in meine ETFs zu investieren, meinst du? Mhm. Ja. Genau, also du kannst es ja, man investiert ja immer über einen Broker. Ich habe das quasi jetzt bei einer Bank. Es gibt ja super viele unterschiedliche Broker, à la irgendwie Trade Republic, Scalable Capital, die Consorsbank, Comdirect. Und da eröffnet man sich quasi ein Depot und dann hat man da meist Zugriff auf tausende verschiedene ETFs und kann so dann direkt rein investieren. Ich mache das zum Beispiel über einen Sparplan, wo dann monatlich einfach Summe X dann in ETFs reinfließen.
Ah, okay.
Und wenn man sich jetzt ein oder mehrere ETFs auswählen möchte, worauf sollte man da achten oder worauf achtest du?
Mhm. Ja, ich achte da immer oder ich teile das immer in zwei Kategorien ein, also so allgemeine Kriterien und dann halt nochmal so persönliche Faktoren. So allgemeine Kriterien können zum Beispiel sein, irgendwie die Kosten, die hinter einem ETF stecken, dass man da schaut, dass man so gering wie möglich quasi seine ETF-Kosten hält, dann auch so zum Beispiel EU-Richtlinien, die dann ein ETF zum Beispiel erfüllen sollte. Und dann gibt es halt noch quasi diese persönlichen Faktoren, wo man sagt, hey, da gibt es kein richtig und falsch, dass man zum Beispiel sagt, möchte ich jetzt zum Beispiel einen thesaurierenden ETF oder einen ausschüttenden ETF? Das bedeutet, werden die Gewinne bei einem thesaurierenden direkt wieder reinvestiert oder bei einem ausschüttenden zum Beispiel bekomme ich die Gewinne dann auf mein Verrechnungskonto ausgezahlt. Das ist zum Beispiel ein persönlicher Faktor. Oder dann ist ja auch so ein persönlicher Faktor zum Beispiel, in welche Branche möchte ich eigentlich gehen und ne, wie breit soll dieser ETF aufgestellt sein? Möchte ich nachhaltig investieren oder ist mir das zum Beispiel gar nicht wichtig? Das sind halt so Kennzahlen oder Merkmale, wo man sagt, okay, das kann man halt nicht vorgeben, das kommt halt auf die eigene Präferenz an.
Mhm. Und wählst du dann einen aus, wo der Gewinn dir dann ausgeschüttet wird? Ja, ne? Oder machst du das, dass es weiter investiert wird?
Ich habe sowohl als auch, also ich habe mir einen ausgewählt, wo mir die Gewinne ausgeschüttet werden, aber nur weil halt für mich die anderen Prämissen halt super gepasst haben. Und heutzutage sage ich, ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ob du jetzt, sag ich mal, einen thesaurierenden nimmst oder einen ausschüttenden. Man hat in der Vergangenheit, in Anführungsstrichen, hat man eher dazu tendiert zu sagen, hey, wenn du jetzt quasi noch jahrelang investieren möchtest, dann macht es Sinn, einen thesaurierenden ETF zu nehmen, weil vor ein paar Jahren war es ja noch, sag ich mal, super teuer, irgendwie einen Sparplan aufzusetzen oder in ETFs zu investieren, weil Broker waren nicht unbedingt kostenlos. Dann hat jede Einzahlung halt irgendwie einen Prozentsatz X gekostet. Sprich, wenn du dein Geld dann halt immer reinvestieren musstest, hast du natürlich Gebühren gezahlt. Heutzutage ist das so, dass die meisten Broker kostenlos ist, ein Sparplan aufsetzen auch kostenlos ist. Sprich, du kannst halt das Geld, was dir quasi ausgeschüttet wird, kannst du auch so einstellen, dass es automatisch wieder reinvestiert wird. Und deshalb ist es heutzutage gar nicht mehr so trivial, ob du jetzt einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden.
Okay. Und hast du denn nur in ETFs investiert oder wie ging deine Geschichte so weiter?
Genau, ich habe dann erstmal in ETFs investiert und das war dann auch so mein primärer Fokus. Und ETF-Investments sind ja super passiv. Deshalb kann ich es auch wirklich, ich sag mal, jedem nahelegen. Man denkt halt, man müsste sich täglich dann irgendwie mit der Börse beschäftigen oder Co. Nee, also man macht einmal am Anfang die Recherche, sucht sich was Vernünftiges raus und dann läuft das Ding und man hat eigentlich nichts mehr damit zu tun. Und ich habe mich dann halt dafür entschieden, meinen aktiveren Investmentteil so zu gestalten, dass ich dann halt in Immobilien investiere. Es gibt andere Leute, die dann sagen, hey, ich mache lieber Aktien, ne, das ist auch super aktiv, da muss man auch mal schauen, okay, wie entwickelt sich der Markt, wie ist das Unternehmen gerade, möchte ich verkaufen, möchte ich mehr kaufen, und ich habe gesagt, diesen aktiven Part mache ich quasi mit Immobilien und habe dann quasi 2021 angefangen, dann in Immobilien zu investieren.
Das heißt, du hast was gekauft?
Genau, ja.
Eine Immobilie oder wie?
Genau, ja.
Richtig cool.
Das ist aber krass. Hey, wie kann man sowas machen? Also
ja, auch da wieder sehr viel einfach erstmal Wissen aufgebaut, ne, so um zu sehen, okay, wie funktioniert das, worauf muss ich achten und Co. Und dann ist eigentlich so die Devise wirklich einfach machen. Also man lernt auch viel im Prozess dazu und meist ist es ja im Leben so, wenn man einmal macht, dann ist die Hürde irgendwie weiter zu wachsen auch gar nicht mehr so groß. Man muss halt nur ins Tun kommen. Und das war bei Immobilien tatsächlich auch so. Und auch da kann ich immer den Tipp geben, sich irgendwie Leute zu suchen, die schon da sind, wo man hin möchte oder die da schon die Erfahrung gemacht haben, weil die zeigen dir dann auch, okay, man kann es schaffen und wie es funktioniert. Und gerade bei diesem Immobilienthema, die Leute, die immer ganz viel nörgeln, sind halt dann die, die teilweise auch keine Immobilien haben und dir dann sagen, hier, das ist so super riskant und Co. Aber Leute, die da halt schon Erfahrung mit haben, können dir ganz genau sagen, wie gehst du denn mit solchen Risiken um? Wie kannst du diese Risiken mindern? Und deshalb, ja, auch da einfach immer wirklich wichtig, sich Wissen aufzubauen und gerade da sich das Wissen zu holen von den Leuten, wo man sagt, hey, da möchte ich irgendwie auch hin.
Okay, das ist halt hammerkrass. Ich meine, Immobilien ist ja auch eine schöne Altersvorsorge, oder? Das ist ja irgendwann, wäre das ja der Traum, dass du nur noch von den Mieteinnahmen oder so am besten irgendwie lebst.
Genau, ja.
Und warum würdest du sagen, ist dieses ganze Thema so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen auch?
Ich sag immer, also viele Leute denken ja, nee, ich warte, bis ich mehr Geld habe oder gerade so investieren, das ist nur etwas für die Superreichen und ich genieße mein Leben lieber im Hier und Jetzt. Und ich kann halt nur sagen, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich angefangen habe, so einfach zu sparen, ohne auch irgendwie Geld zu investieren. Für mich ist das so eine Art, ich sage auch immer so diesen ersten Part, wo man einfach seine Finanzen in Ordnung bringt und einfach mal so klar Schiff macht und sortiert, nenne ich mal so finanzielle Wellness, weil ich sage, du hast, wenn du halt, sag ich mal zum Beispiel Notgroschen hast und weißt, hey, meine Waschmaschine geht jetzt kaputt oder ich muss hier spontan aus meiner Wohnung ausziehen und ich habe ein paar tausend Euro auf der Seite liegen, das gibt dir einfach so ein krass erleichterndes Gefühl, dass ich sage, hey, das möchte ich gar nicht missen und dieses Gefühl ist irgendwie kein Paar Schuhe irgendwie wert oder sonstiges, weil ich einfach weiß, egal was irgendwie kommt, ich bin finanziell gut aufgestellt und das ist für mich halt wirklich dieses, ich genieße mein Leben. Und dann auch das Thema Altersvorsorge. Ich weiß halt jetzt schon, okay, da ist ein Haken dran, ich muss mir eigentlich keine Gedanken mehr darum machen. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen es einfach und denken halt wirklich, nee, wenn ich mich um meine Finanzen kümmere, dann verzichte ich auch so viel und Co. Aber ich finde, man kriegt einfach so viel mehr zurück. Es ist nicht unbedingt Materielles, was man zurückbekommt, aber diese Leichtigkeit, mit der man durchs Leben gehen kann, ist einfach viel, viel mehr wert. Und deshalb finde ich, sollte wirklich jeder damit starten und jeder kann auch wirklich damit starten. Ja.
Mhm. Ja.
Ich glaube, für viele ist auch eine Hürde, den ersten Part erstmal zu machen, also was du gerade gesagt hast, einmal sich eine Übersicht zu verschaffen und da wirklich mal zu schauen, okay, was ist gerade der Status quo? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das am besten angehen kann?
Ja, ich würde da immer empfehlen, quasi ein Haushaltsbuch zu führen. Man muss es auch nicht irgendwie sein Leben lang machen. Ich mache es zum Beispiel gerne. Aber man kann auch einfach nur mal 3 Monate tracken. Weil nach 3 Monaten bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo das Geld hingeht. Und was ich mal ganz erschreckend finde, sind so Ausgaben, die man gar nicht so wirklich im Kopf hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ganz viele Mentees von mir, die gar nicht wussten, dass die mehrere Versicherungen abgeschlossen haben, die denen A nichts bringen und teilweise genau das also selbe beinhalten, weil man einfach nie irgendwie seine Kontoabgänge checkt, merkt man einfach nicht, dass da eigentlich unnötige Ausgaben irgendwie runtergehen. Oder ein Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, eine Mentee von mir hat auch irgendwann mal angefangen zu tracken und ihr ist dann aufgefallen, dass sie monatlich ungefähr 50 Euro für Serien auf Amazon ausgibt. Und sie sagte halt, das sind halt immer so 2-3 Euro, wenn das irgendwie kommt, so hey, kauf dir die nächste Folge und Co. Und da wurde ihr erstmal so richtig bewusst, wie viel Geld da irgendwie zusammenkommt. Und ich glaube, das ist echt mal so ein schönes Gefühl, das einfach zu sehen und zu wissen, krass, eigentlich könnte ich am Ende des Monats ein bisschen Geld übrig haben oder relativ viel Geld übrig haben, wenn ich nur mit dieser einen Sache aufhöre. Deshalb würde ich immer starten mit einem Haushaltsbuch.
Ja.
Und machst du das wirklich, dass du das mit der Hand aufschreibst oder machst du das auch mit Excel? Hast du dafür eine App? Wie machst du das?
Es gibt da unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Ich kenne viele Leute, die nutzen eine App, das habe ich auch schon mal gemacht, aber für mich funktioniert irgendwie Excel am besten. Also ich habe dann irgendwie mir da so einen Budget-Tracker quasi erstellt und tracke das quasi in Excel und nach diesen 3 Monaten weiß man ungefähr, hey, irgendwie das sind meine Fixkosten, das sind irgendwie das ist das was Geld, was ich für Lebensmittel ausgib. Und dann kann man sich da eigentlich auch schon so eigene Budgets setzen und sagen, hey, irgendwie, ich hebe mir am Anfang des Monats irgendwie 200 Euro ab und davon gehe ich dann irgendwie mal auswärts essen und kaufe irgendwie Lebensmittel oder Co. Und so kann man sich dann, glaube ich, ganz gut da irgendwie, ja, sein Geld anteilen.
Ich liebe einfach dieses Thema, weil ich habe das genau so ja gemacht und ich mache das ja, wie gesagt, auch mit Excel. Und du machst halt nur einmal, machst du dir dieses Excel-Cheat. Und dann füllst du es ja jedes Mal nur noch aus. Ja. So. Und ich meine, ich bezahle zum Beispiel nur mit Handy sogar, nicht mal mit Karte. Was für mich einfach aus dem Grund gut funktioniert, sodass dass ich immer meine Ausgaben immer gucken kann. Am Ende des Tages gucke ich einmal auf mein Handy, wo habe ich heute bezahlt. Und dann trage ich das einfach ein, weil mir das mit Kassenbons tatsächlich zu kompliziert ist. Weil ich bin immer so eine Person, ich brauche immer den Weg des allergeringsten Widerstandes, weil sonst mache ich das nicht. Und das ist halt der Weg für mich, das zu tun. Und ich liebe das auch, weil ich persönlich hatte tatsächlich früher auch so ein, also ich bin so aufgewachsen, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, das weiß ich auch sehr zu schätzen, und ich musste mir glücklicherweise nie ernsthafte Gedanken um Geld machen. Aber dementsprechend habe ich mir auch nie Gedanken um Geld gemacht. So, keine Ahnung, konnte halt überhaupt nicht mit Geld umgehen. Und das habe ich im Studium gemerkt. Ich war immer pleite. Ich war bei der Hälfte des Monats ging mein Konto schon ins Minus. Und ich habe nur auf das nächste Gehalt gewartet und keine Ahnung. So, und als ich irgendwann damit angefangen habe, dachte ich so, hä, ich kriege so viel Gehalt. Hallo? Also, was passiert denn damit? Und das war so interessant. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, empfinde ich auch so viel mehr Freiheit, so viel mehr finanzielle Unabhängigkeit. Ich muss nicht mehr irgendwen anpumpen oder fragen, wenn irgendwas ist. Zum Beispiel jetzt muss ich eine Kaution in Hamburg für die Wohnung zahlen. Kann ich einfach selber machen so. Und das sind so diese Kleinigkeiten oder mehr oder weniger Kleinigkeiten, wo man sich so freut, dass man das ganz alleine auch irgendwie schafft. Und ich habe nicht viel verzichtet. Ich konnte mir im Endeffekt eigentlich viel mehr schöne Dinge leisten als vorher, weil ich halt geguckt habe, wo geht mein Geld eigentlich hin. Und habe auch noch gespart.
Ja, absolut. Und ich sage auch immer, es geht ja nicht um Verzicht, sondern es geht darum, die Dinge herauszufiltern, die einem wirklich Freude bereiten. Und das kann man ganz gut, wenn man dann am Ende des Monats so seine Excel-Tabelle da analysiert und sich denkt, boah, krass, hier habe ich schon wieder 100 Euro ausgegeben für dieses also jedes Mal irgendwie Mittagessen kaufen. Und man sich so denkt, okay, das muss nicht sein. Oder manchmal sagt man auch, ach krass, hier habe ich 100 Euro irgendwie für einen Abend ausgegeben, aber das war ein richtig cooler Abend irgendwie mit Freunden und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dafür war es mir das Geld wert. Und darum geht es. Es geht ja nicht um Verzicht, sondern einfach so die Ausgaben herauszufiltern, wo man sagt, boah nee, das war unnötig, das brauche ich nicht.
Ich möchte noch einmal kurz zurückgehen und nochmal darüber sprechen, wie du das genau machst. Weil Jusa hat ja erzählt, sie macht das immer mit Handy, trackt ihre Ausgaben. Und ich war so eine Person, die sich immer die Kassenzettel aufgehoben hat. Und das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Aber irgendwann war es einfach völliges Chaos, weil dann war ich mal irgendwie so ein bisschen hinterher und dann bin ich einfach gar nicht mehr durchgestiegen. Wie machst du das?
Ich mache das tatsächlich auch. Also ich zahle auch quasi fast nur mit Karte. Deshalb, tracke ich das dann halt auch quasi am Ende des Monats mit meinen ganzen Kontoabgängen und Eingängen. Es gab aber auch eine Zeit, gerade als ich mal irgendwie für eine Zeit im Ausland war, wo ich dann halt echt irgendwie das mit einem Kassenbon gemacht habe. Und da habe ich einfach immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, einfach alles in so eine Schublade geschmissen, meine ganzen Kassenbelege. Und dann habe ich halt einfach am Ende des Monats die rausgeholt und das dann halt quasi alles einfach abgetippert. Ich glaube, das war so das Angenehmste. Aber mittlerweile ist es auch so, also deshalb sage ich, 3 Monate Tag irgendwie Buch führen, macht Sinn, um da so einen Überblick zu haben und sich Budgets zu setzen. Und ich weiß zum Beispiel, ich arbeite auch mit einem Mehrkontensystem quasi und habe dann zum Beispiel ein Konto, wo ich sage, hier kommt nur Geld raus, was ich quasi monatlich frei ausgeben kann. Und da kann man dann zum Beispiel auch sagen, hey, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie für Auswärtsessen gehen, für hier mal ein Ticket kaufen oder sonstiges, Freizeit und Co. im Monat beispielsweise 300, 400 Euro. Das überweist man sich dann auf dieses eine Konto und dann merkt man halt so langsam, ob wie viel Geld dann quasi noch da drauf übrig ist und man muss dann halt sagen, okay, nur dieses Geld gebe ich aus. Das kann natürlich auch eine Option sein, dann, wenn man halt dieses Tracken nicht unbedingt mag.
Ich habe noch was ich auch gemacht habe, wenn ich beispielsweise im Urlaub war oder irgendwie bar bezahlt habe, ich habe mir das einfach direkt danach ganz schnell einmal nur den Betrag ins Handy getippt. Genau. Nur das. Ja. So. Das hat für mich eigentlich auch ganz gut funktioniert. Können wir nochmal zu diesen mehrere Konten? Hast du, kannst du das nochmal? Wie, wo, was?
Genau. Also ich bin ja eh der Meinung, man sollte heutzutage nicht nur ein Konto haben. denn dieses, man sagt ja auch immer so dieses Pay-Yourself-Prinzip, ne? Also du solltest halt am besten, wenn du sparen möchtest, gleich am Anfang des Monats die Summe sparen, die du sparen möchtest und nicht schauen, hey, was bleibt am Ende des Monats übrig und das spare ich. Weil wenn wir danach gehen, dann würde am Ende des Monats nichts übrig bleiben. Wenn wir aber von vornherein quasi dieses Geld weglegen, dann ist es halt erstmal weg. So, ne? Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und deshalb habe ich zum Beispiel einfach ein Gehaltskonto. Da kommt halt quasi mein komplettes Gehalt rein. Davon gehen auch alle Fixkosten ab. Und dann ziehe ich quasi davon irgendwie mein Geld ab und lege, ne, das irgendwie auf meinem Depot, wo dann quasi investiert wird. Dann geht davon zum Beispiel auch Geld ab auf meinen Notgroschen. Mein Notgroschen ist natürlich auch auf dem Tagesgeldkonto. Und dann habe ich tatsächlich immer ein Konto gehabt, was wirklich nur für Konsum ist. Und da habe ich mir dann mein Geld hinüberwiesen. Und dann war das einfach, okay, das Geld, was auf diesem Konto ist, das kannst du einfach frei ausgeben und musst dir einfach keine Gedanken machen. Und das ist ja auch nochmal so ein bisschen Freiheit dann quasi. Mhm. Und da habe ich aber alles, was ich quasi schon sparen möchte und irgendwie investieren möchte und Co., ist dann halt schon weg und dann ist halt dieses Geld dann quasi noch übrig.
Und hattest du diese Konten oder hast du diese Konten bei einer Bank oder bei mehreren Banken?
Ich hatte die tatsächlich bei mehr, also ich habe die immer noch bei mehreren Banken, aber es gibt ja jetzt bei super vielen Banken kann man sich auch mehrere Unterkonten machen. So, ne, ich hatte jetzt zuletzt eine Bank, da konntest du die irgendwie, ich weiß nicht, bis zu 12 Unterkonten machen, braucht man jetzt auch nicht unbedingt, aber dann kannst du halt wirklich die unterschiedliche Spartöpfe kreieren. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht mit Urlaub. Also man kennt das ja irgendwie selbst, man weiß, es steht mindestens ein Urlaub irgendwie an pro Jahr, dann legt man das Geld aber irgendwie nicht zur Seite und so mache ich das halt. Also ich habe wirklich unterschiedliche Spartöpfe, ich weiß, ich werde es definitiv Urlaub machen, also geht da schon mal immer jeden Monat irgendwie etwas raus an meinen Urlaubsfonds, sage ich jetzt mal. Dann habe ich auch noch so einen Fonds zum Beispiel für Weihnachtsgeschenke und generell Geschenke, weil im Endeffekt steht man immer im Dezember da und denkt sich so, puh, okay, das wird ein teurer Monat. Aber eigentlich kann man auch dafür schon irgendwie vorsorgen. Ne? Genau, und so mache ich das. Muss man halt nicht so ausgiebig machen. Aber ich sage schon, dass man mindestens noch ein zweites Konto haben sollte, wo zum Beispiel man halt einen Notgroschen oder so noch anspart, ja.
Okay, das finde ich irgendwie hammer interessant gerade. Ich finde das irgendwie cool. Ich will das auch machen. Ich habe mal so eine, das war nur so eine Art Online-Bank oder so, N26 heißen die. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? Da konnte man das auch machen. Da hat es dann aber auch irgendwie extra gekostet und irgendwie war ich dann auch verwirrt.
Ja,
und
das ist auch einer der Banken, die ich nutze. Und da kannst du ja, drei Konten oder Unterkonten sind dort kostenlos und jedes weitere musst du quasi zahlen. Und da zum Beispiel kann man das auch super machen, dass man sagt, man hat ja dieses Hauptkonto und dann kann man halt noch zwei weitere Pockets, sage ich mal, öffnen und da kann man dann ja auch irgendwie nochmal so Geld ansparen, theoretisch, ja.
Also das ist ja eigentlich schon mal sehr, 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 sehr einfach. Mhm. Wie war das so in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, als du angefangen hast mit diesem ganzen Thema? Hattest du da irgendwelche Leute, mit denen du da so connecten konntest? Oder waren die alle so, hä, jetzt wird sie voll knauserig mit ihrem Geld? Oder hä, oder wie war das?
Ich glaube, das hat eigentlich niemand so wirklich gemerkt, weil es nie etwas war, worüber ich gesprochen habe. Also ich war immer noch die ganz normale Alte. Ich glaube, man hat auch nicht so einen Turn gemerkt oder so, ne? Sondern ich bin immer noch ganz normal mit denen essen gegangen, man konnte irgendwie immer noch gemeinsam rausgehen und Co., weil wie gesagt, dafür, also so die Dinge, die mir ja auch Spaß machen, ich habe ja nicht drauf verzichtet, sondern es waren halt einfach diese unnötigen Ausgaben, wo ich gesagt habe, okay, die müssen halt nicht sein. Und ich glaube, also ich habe eigentlich wirklich nie in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so wirklich drüber gesprochen und dann habe ich mir aber so quasi mich mit Leuten ausgetauscht, wo ich wusste, okay, die leben dieses Thema auch. Also ne, dann bin ich irgendwie so, habe ich angefangen, irgendwie zu Stammtischen zu gehen und habe dann hier zum Beispiel in Düsseldorf mit ein paar Mädels, haben wir so einen Finanzmädels-Stammtisch und dann irgendwann kam cool. Ja, dann halt nochmal Instagram dazu. Das war dann einfach für mich, okay, ja, baue mir jetzt quasi meine Plattform, wo ich mich mit Leuten zu diesem Thema austauschen kann. Und dadurch haben sich jetzt auch schon super viele Freundschaften dann auch entwickelt und Leute, mit denen ich mich halt regelmäßig dann zu diesen Themen irgendwie austauschen kann. Genau, aber so, und spreche auch jetzt natürlich mit meinen Freunden darüber, aber ich habe noch nie jemanden so versucht, dieses Thema aufzudrängen oder aufzuzeigen. Mhm. Ja.
Hauptsache, ihr habt so einen Finanzmädels-Stammtisch. Ja, das ist richtig cool. Wie hast du die gefunden? Auch über so Instagram oder über?
Genau, über Madame Moneypenny. Sagt euch bestimmt auch was. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und da gab es halt immer so Stammtische, die organisiert wurden oder so Madame Moneypenny-Treffen. Und dann auch unter anderem hier in Düsseldorf. Die sind super riesig, die Treffen. Und du hast halt immer so ein paar Leute dabei, die irgendwie kommen und mal zuhören. Dann sind die wieder nicht dabei. Und das war halt immer ein großes Treffen. wo immer viele unterschiedliche Leute waren, aber dieser Kern war immer gleich. Also wir waren so eine Handvoll Mädels, die immer wieder da waren. Und dann dachten wir uns irgendwann so, ach komm, dann treffen wir uns doch auch mal so und haben dann quasi für uns dann diese Gruppe dann quasi entwickelt und tauschen uns da jetzt immer aus.
Cool. Sind die alle so in deinem Alter auch?
Nee, super unterschiedlich. Und das ist halt so das Interessante. Ich glaube, ich bin so mit einer der Jüngsten, aber jetzt auch wirklich die, aber alle schon recht jung, so Anfang 30, Mitte 30, genau. Und ja.
Nochmal ganz anderes Thema. Dieses ganze Thema so Altersvorsorge und so, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, mir wird immer, ich höre immer nur so, ich habe sowieso keine Chance auf Rente irgendwann, weil ich schon zu lange studiert habe oder keine Ahnung. Und aber gleichzeitig ist das Thema noch so weit weg. Ich meine, du hast dich jetzt wahrscheinlich schon damit auseinandergesetzt. Wie präsent ist das Thema jetzt noch so für dich?
Bei mir war das tatsächlich zufällig. Also ich habe mich nie mit dem Thema Rente beschäftigt oder mir ging es auch nie darum so, hey, ich muss meine Rentenlücke schließen. Das ist ja so das, was man jetzt überall hört, was auch absolut richtig ist und wichtig ist. Aber wie gesagt, als ich damals im Studium ja damit angefangen habe, war dieses Thema, boah, finanziell frei sein und sich irgendwie Wohlstand aufbauen, das war so für mich so mein erster Motivator. Und jetzt ist es ganz angenehm, dass ich damit jetzt quasi das Thema Rentenlücke schon abgeschlossen habe, also jetzt auch mit den Immobilien und quasi auch so, wie ich jetzt investiere, wenn ich jetzt nichts ändern würde, ja, kann ich auf jeden Fall davon auch in der Rente leben, deshalb war das so ein netter Buy-Effekt. Aber das Thema Rente ist natürlich sehr, sehr wichtig und ich finde, davon müssen auch noch viel, viel mehr Leute hören, denn klar, uns macht das alle Angst und man sagt, krass, man wird irgendwie in der Rente nicht mit dem Geld auskommen, aber dann ist auch dieser Aufwand, um diese Rentenlücke zu schließen, so gering, dass ich mir denke, eigentlich muss man aufhören, die ganze Zeit rumzujammern und den Leuten einfach sagen, hey, mach das sofort, so Punkt, so, ne? Und gerade wenn man jung ist, muss man halt eigentlich relativ wenig Geld, sage ich mal, einfach in einem breit gestreuten ETF investieren, ne? Das einfach wirklich durchziehen bis zur Rente. Und dann hat man da eigentlich schon gut vorgesorgt. Also diese Hürde, dieses Problem zu lösen, ist tatsächlich gar nicht so groß. Man muss die Menschen halt irgendwie nur dazu bewegen, endlich ins Tun zu kommen.
Ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, richtig wichtig. Nicht so viel über den Aufwand und die Angst darüber reden, sondern einfach sagen, okay, das muss man machen und dann das einmal machen und dann läuft es ja quasi von selber.
Genau.
Ja, das nimmt ja auch so ein bisschen diese Hürde weg, weil alle haben immer irgendwie Angst und keiner redet ja auch über Geld, es redet ja auch einfach keiner über Geld, was ich immer so schade finde. Ich weiß nicht, ob das an den Deutschen liegt oder an den Menschen allgemein, aber dadurch kann halt irgendwie auch keiner so richtig rausfinden, was soll ich denn machen. Und dann ist ja immer noch immer das Thema, das, was ich jetzt mal unterstelle, dass Frauen ja allgemein wahrscheinlich noch weniger mit diesem Thema zu tun haben als Männer, oder? Wie siehst du das so?
Ja, tatsächlich ist das so. Wobei jetzt in den letzten 2 Jahren ändert sich das gerade so ein bisschen. Man merkt halt so, wenn man auch sich so Statistiken ansieht und Co., dass Frauen da jetzt wirklich an Zug gehen und auch anfangen zu investieren. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Aber gerade halt auch so vielleicht auch die Generation über uns, da haben die Frauen sich ja gar nicht mit diesem Thema beschäftigt oder eher weniger. Das war dann halt schon, ich sag mal, ein bisschen Männersache. Und das Traurige ist ja, also die Rente einer Frau sieht ja nochmal gefühlt 5-mal schlimmer aus als die eines Mannes. Und deshalb ist das Thema eigentlich für uns noch viel, viel wichtiger. Und deshalb halt auch so umso trauriger, dass gerade für uns, für die das Thema so wichtig ist, wir uns aber, ne, im Verhältnis eigentlich viel weniger damit beschäftigen. Und das muss sich definitiv halt auch ändern, ja.
Ja, und ich meine, du hast ja schon gesagt, Madame Moneypenny, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Frauen ausgerichtet, würde ich jetzt mal. Gibt es noch andere Plattformen oder vielleicht auch irgendwas, wo man sich dann noch speziell für Frauen informieren kann?
Mhm, also
bei dir zum Beispiel?
Bei mir natürlich. Ich teile halt sehr, sehr viele Tipps und Tricks und begleite ja auch Frauen dabei zu ihrem ersten Investment und nehme da so ein bisschen die Hürde und sage, komm, ne, wir schauen uns das Ganze zusammen an, denn so schwierig ist es wirklich nicht. Und es gibt wirklich zahlreiche Accounts. Ne? Also der größte Account ist tatsächlich so Madame Moneypenny. Aber dann gibt es auch viele kleine Accounts, es gibt meinen Account, es gibt noch irgendwie Frau investiert. Ich glaube, also jetzt in den letzten Jahren ist da auf Instagram auch so viel dazugekommen, dass man das eigentlich gar nicht vermeiden kann, sich nicht irgendwie finanziell weiterzubilden, wenn man es denn möchte. Ja.
Mhm. Vor allem finde ich das so schön, dass ihr das macht, weil, also viele sind eh auf Instagram unterwegs und ich finde, so, ihr macht das halt auf so eine Art, wo man das auch irgendwie versteht. Also es ist halt nicht so super kompliziert, sondern es ist halt wirklich einfach erklärt, sodass jeder damit auch irgendwie was anfangen kann. Deswegen voll schön.
Ja. Jetzt würde ich meine, wir springen hier irgendwie von Thema zu Thema, aber in meinem Kopf, das ist einfach so viel los die ganze Zeit. Ich möchte nochmal auf dieses Immobilienthema zurückkommen, weil das finde ich einfach, also ETFs, ja okay, habe ich jetzt auch schon selber gemacht, habe ich verstanden, funktioniert sehr, sehr gut auch auf jeden Fall für mich. Aber du bist also mit 26, also meinst ja vor 2 Jahren, losgelaufen oder hast dich erstmal informiert und bist dann, hast dir Wohnung angeguckt, Immobilien angeguckt? Wie läuft dieser ganze Prozess ab?
Ja, also ich habe mir da Hilfe auch gesucht. Ne? Also das war für mich so dieses ETF-Thema und Co. Das habe ich mir einfach monatelang einfach über Bücher, Videos und Co. quasi selbst beigebracht. Und bei diesem Immobilienthema, das war das erste Mal, wo ich auch so in mich investiert habe. Man sagt ja auch immer so, investier in dich und dein Wissen, das ist halt so der beste Return. Und das war für mich aktuell, also das größte Investment meines Lebens. Und habe dann tatsächlich da auch eine Weiterbildung zugemacht, weil ich dann wusste, hey, gerade wenn ich dieses Geld ausgegeben habe, dann will ich auch kaufen und komme dann in Fahrt und dann gibt es auch kein Zurück mehr und du wirst es machen. Und deshalb bin ich da so vorgegangen, habe mir da natürlich erstmal ganz viel Wissen aufgebaut und dann bin ich losgezogen und habe es einfach umgesetzt. Und ganz, ganz wichtig ist am Anfang erstmal klarzustellen, dass man stellt sich vor, dass man super viel Geld braucht, braucht man nicht. Also es reicht wirklich, wenn du irgendwie Nettogehalt von irgendwie 2.500 hast und damals hatte ich nicht mal 2.500, sondern noch ein bisschen weniger und irgendwie Eigenkapital von 10.000 bis 15.000. Damit kannst du tatsächlich schon starten. Und dann, bin ich halt los, habe angefangen, mir Wohnungen anzugucken, habe die dann analysiert, hatte mir so eine Checkliste gemacht von Dingen, worauf ich achten muss und ja, dann ging es los. Und es hört sich immer so easy peasy an, ist es auch, wenn man in die Umsetzung kommt. Aber was, glaube ich, das Problem von vielen ist, ist immer dieses beständig sein und beständig bleiben. Denn gerade bei Immobilien ist es so, das reicht nicht aus, am Wochenende mal so ein bisschen bei Immo-Scouten da zu schauen und Co., sondern man muss da wirklich hinter sein, jeden Tag irgendwie gucken, schnell sein, vorbereitet sein und Co. Aber auch da gilt, einfach machen, sich das vornehmen und dann die Informationen raussuchen und dann in die Umsetzung kommen. Ja.
Okay, also es ist ja eigentlich genau das Ähnliche wie beim Budgetplan und wie beim ETF, einmal die Arbeit reinstecken und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann ist es eigentlich auch jetzt ein Selbstläufer oder musst du dann jetzt noch irgendwie bei deinen aktuellen oder bei den Immobilien, die du jetzt hast, musst du da die ganze Zeit noch irgendwas machen?
Ja, also bei Immobilien, deshalb sage ich auch die ganze Zeit, das ist so für mich mein aktiver Teil, also ETFs.
Also
gestreuter ETF ist super passiv. Also da beschäftige ich mich maximum einmal im Jahr mit. So, ne? Und viele sagen ja auch immer, Immobilien auch super, super passiv. Naja, also ne, es kann vielleicht passiv sein, wenn du da Leute noch hast, die sich drum kümmern. Es ist jetzt aber auch nicht so aufwendig, wie sich das anhört. Klar, jedes Investment ist zu Anfangs natürlich sehr, sehr aufwendig. Aber was du ja bei Immobilien auch immer mal hast, ist, du hast Mieter, die vielleicht mal ausziehen wollen, dann musst du dich um neue Mieter kommen. Vielleicht passiert irgendwann mal was in der Wohnung, dann rufen dich die Mieter auch an. Oder, weiß nicht, du hast ja einmal im Jahr auch eine Eigentümerversammlung, dann musst du halt eine Abrechnung machen. Also das hört sich extrem viel an, das ist nicht super viel Aufwand, aber was ich damit sagen möchte ist, das ist immer noch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Man kann jetzt nicht sagen, ich kaufe mir eine Immobilie und lege mich dann einfach hin und muss gar nichts mehr machen. So, ne? Aber der Aufwand ist wirklich überschaubar für den Return, den man halt da bekommt. Ja.
Okay. Und wie lange dauert das so ungefähr, bis man so eine Wohnung abgezahlt hat? So grob?
Ich schätze, je nachdem kann es schon so 25 bis 30 Jahre dauern, bis die abgezahlt ist.
Ja gut, aber das ist ja immer noch, bevor du dann in Rente gehst, von daher.
Und was man nicht vergessen darf, und deshalb versuche ich auch wirklich auf meinem Kanal auch junge Leute zu motivieren, denn gerade wenn man jung ist, wie gesagt, hat man immer dieses Mindset, nee, ich will lieber mein Leben leben, aber die Eintrittshürde oder Eintrittsbarriere ist halt viel geringer, wenn du halt jung bist. Ne? A, musst du zum Beispiel, wenn du in ETFs investierst, viel weniger monatlich Geld reinstecken, um dir am Ende, sage ich mal, ein großes Vermögen aufzubauen, als wenn du irgendwie nochmal 2-3 Jahre wartest. Und genauso ist es auch mit den Immobilien. Ich konnte halt, ich sag mal, relativ gut kaufen und auch schnell kaufen, weil A, die Bank weiß, bei mir kommen die nächsten 40 Jahre irgendwie noch Gehalt rein. Also ne, ich werde halt noch ein bisschen arbeiten. Und da kriege ich halt auch relativ gute Konditionen. Das sieht für Leute, die irgendwie noch mal 10, 15 Jahre älter sind als ich, noch mal ein bisschen schlechter aus. Deshalb, also, ne, gibt es eigentlich keinen zu jung. Das ist eigentlich, desto jünger, desto besser.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall mega logisch. Mein Vater und mein Bruder, die haben sich jetzt auch gemeinsam eine Immobilie oder... Also mein Bruder ist da jetzt nämlich auch Hammer drin in dem Thema. Mhm. Und die haben sich jetzt zusammen eine geholt. Und da wäre es auch fast dran gescheitert, weil mein Vater schon zu alt sein soll, sozusagen. Ja. Von daher ist es echt ein Thema.
Ja, absolut. Deshalb, also am besten immer früh starten.
Mhm. Marlene, hast du noch irgendeine Frage?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich glaube, ich auch nicht tatsächlich. Das war schon alles sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall das mit diesen Extrakonten nochmal angucken. Mhm. Oh, ich liebe dieses Thema ja auch so, ne? Dieses Hin- und Herschieben und so. Ey, wie oft ich am Tag auf meinen Budgetplan gucke, einfach nur, weil ich das so mag, da so rauf zu gucken. So, und dann gucke ich noch so, wo kann ich noch? Und ne, ich mache immer, das Mindset hat sich auch voll dahin entwickelt, dass ich gar nicht sage, also wenn ich jetzt mein Budget für den nächsten Monat mache, dass ich gar nicht sage, okay, wie viel kann ich ausgeben für Konsum? Mhm. Sondern das allererste, was ich immer mache, ist auf meinen Sparen-Dings zu gucken, wie viel kann ich da reinpacken.
Ja, geil.
Es ist einfach so ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und wie gesagt, bei solchen Sachen, wie es jetzt bei mir zum Beispiel mit dem Umzug dazu kommt, ich habe nicht viel gearbeitet in letzter Zeit. Das heißt, ich hab jetzt nicht so ein aktives Einkommen, sondern das kommt jetzt alles nur aus dem Gesparten. Aber ich mache es komplett alleine. Letztes Jahr war ich 3-mal innerhalb von 4 Monaten im Urlaub und das habe ich komplett alleine finanziert. Ja. So, weißt du, das war so cool, was ich früher niemals irgendwie hingekriegt hätte. Und alleine dieses Gefühl ist es schon wert, da sich mit auseinanderzusetzen, finde ich.
Ja, sehr cool.
Also... Das ist überhaupt nichts. Also Leute, macht das auf jeden Fall. Guckt euch auf jeden Fall Albertas Instagram an und so weiter. Mhm. Aber Albert, hast du noch irgendwelche Buch- oder Podcast-Empfehlungen, die wir vielleicht auch später auch noch in die Shownotes schreiben können?
Ja, sehr gerne. Also Buchempfehlungen, wenn es halt wirklich so darum geht, in ETFs zu investieren, kann ich echt das Buch von Gerd Kommer empfehlen, Souverän investieren. Und der hat tatsächlich jetzt auch eine neue ein neues Buch herausgebracht, muss ich mir gleich nochmal den Titel genauer ansehen. Das ist noch ein bisschen leichter zu verstehen. Das auf jeden Fall für ETFs. Und wenn es generell so um das Thema Mindset geht, dann ist ja so ein bisschen der Klassiker Rich Dad, Poor Dad. Da versteht man auch nochmal so ein bisschen, warum es wichtig ist, sich irgendwie Vermögenswerte aufzubauen und nicht nur quasi seine Zeit für Geld einzutauschen, sondern sich halt auch wirklich so Wissen aufzubauen, dass man selbst einfach ein gutes Asset wird und einfach Geld quasi auch generiert, ohne aktiv dafür arbeiten zu müssen. Das sind so meine zwei Hauptbuchempfehlungen.
Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, das Mindset ist halt so das Wichtige. Achso, ja.
Ich natürlich finanzielle Podcast empfehlen. da geht es darum, auch gerade für Frauen quasi das Finanzthema nochmal ein bisschen näher zu bringen. Der Podcast nennt sich Weil Geld Spaß macht. Und hilft dir dann in Zukunft auch ein bisschen was von mir. Mhm.
Sehr gut. Ja, das werden wir auf jeden Fall alles verlinken, auch dein Instagram und für die Leute, die dich finden und so weiter. Vielen Dank! Alberta, es war Dankeschön. Wirklich sehr aufschlussreich. Ich hab auf jeden Fall noch was dazugelernt.
Ja, voll.
Und Marlene, wirst du jetzt weiter das mit deinen Kassenbons machen? Oder wie findest du das noch raus für dich?
Ich werde damit anfangen, das direkt mir kurz in der Notiz im Handy aufzuschreiben.
Ja.
Weil ich bezahle halt nicht alles mit Karte oder mit Handy. Ich bezahle noch relativ viel mit Bar. Und das ist ja, keine Ahnung, ein paar Sekunden direkt nach dem Einkauf ist ja jetzt kein großer Aufwand eigentlich.
Eben. Super. So.
Danke.
Dankeschön.
Ja, Leute, also wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir am Anfang nicht zu viel versprochen haben mit dieser Folge. Mhm. Wir verlinken euch wie immer alle Sachen, die ihr wissen müsst, in der Folgenbeschreibung. Wie findet ihr Alberta? Die Buchempfehlungen, die sie gemacht hat, schreiben wir da auch rein. Dann unser Instagram-Kanal, unsere E-Mail-Adresse. Leute, lasst doch auch mal eine kleine Bewertung da. Sagt mal euren Freunden Bescheid, dass hier so ein mega cooler Podcast ist. Da sind so zwei Mädels, die machen so einen coolen Podcast und erzählen so viele spannende Dinge. Oder lassen sich spannende Dinge von anderen Menschen erzählen. Okay. So wohl eher. Und das ist einfach das Wichtige, dass ihr uns weiterempfehlt sozusagen. Guckt bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Und ja. Ach so, eine Sache muss ich noch sagen.
Okay.
Wir veröffentlichen jetzt nur noch alle 2 Wochen eine Folge. Das ist nämlich ein Resultat aus unserer kleinen Pause, die wir hatten. Ich hoffe, das hört jetzt hier noch.
Die Leute ist einfach richtig am Ende.
Wir sagen es uns nächstes Mal nochmal am Anfang. Ja. Genau, das ist so ein bisschen das Resultat aus unserer Pause, dass wir gesagt haben, wie können wir das wirklich auch dauerhaft weiter fortführen, und für uns ist auf jeden Fall eine Lösung, dass wir noch alle 2 Wochen holen. Aber Leute, das ist überhaupt nicht schlimm, weil dadurch kann es nur besser werden.
Ja, genau. Alle 2 Wochen kommt dann eine richtig, richtig tolle neue Folge raus, auf die ihr euch richtig doll freuen könnt. Und genau, also wie Jose schon gesagt hat, über Unterstützung freuen wir uns immer. Ja. Damit macht ihr uns eine ganz große Freude. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi!